ICF-Freudlingen Podcast.
Ja, ich freue mich drauf, mit euch in diese neue Serie hineinzustarten. Geboren, um zu warten. Echt jetzt? Geboren, um zu warten? Also, ist das jetzt irgendwie, also der Titel macht einen ja schon ein bisschen ungeduldig, oder? Also schon allein das Wort warten macht mich ungeduldig, um ehrlich zu sein. Wartezimmer. Ich weiß nicht, wofür es Wartezimmer tatsächlich braucht. Ich finde Wartezimmer eigentlich irgendwie, also meine Garage ist mir sympathischer als ein Wartezimmer. Von daher finde ich Wartezimmer irgendwie, die stressen mich einfach mehr, als dass ich da irgendwie entspannt warten könnte. Warten ist einfach doof. Also ein Spruch von meinem Arzt war mal, Herr Arndt, da müssen Sie einfach intensiv zuwarten. Ey, als ob warten jetzt irgendwas wäre, wo man einfach sich drauf freuen dürfte, oder? Intensiv zuwarten. Also mir ging es mal so, stell dir vor, du stehst mitten in der Nacht in Mannheim am Hauptbahnhof, weil du hättest dort umsteigen sollen. Mein Anschlusszug, der hätte da sein sollen, der hat eben nicht gewartet. Und jetzt kommt jemand zu dir und sagt, es ist easy, du musst einfach intensiv zuwarten. Ja, ich kann doch nicht sagen, was für Gedanken mir dabei gekommen wären jetzt gerade, aber also wahrscheinlich nicht die schönsten. Und vielleicht bist du auch gerade in einer Situation, wo Warten nicht einfach nur nervig ist, sondern inzwischen eine Dimension erreicht hat, ja, die fast unerträglich ist. Vielleicht kämpfst du mit einer Krankheit. Oder du wartest schon so lange drauf, dass sich endlich was tut in deinem Job. Vielleicht ist es eine finanzielle Situation. Oder vielleicht seid ihr so lange als Paar schon dran, ja, ein Baby zu bekommen und das klappt nicht. Oder du betest, dass dein Partner oder dass deine Kinder zum Glauben kommen. Und bis jetzt scheint sich nichts zu bewegen. Es gibt viele andere Situationen, wo wir gefühlt in so einer unendlichen Warteschleife stecken. Und wir Gott fragen, ey, wie lange? Wie lange muss ich noch warten? Wie lange dauert es noch? Ich bete doch. Ich bringe meine Lage vor dich. Warum passiert nicht endlich das Wunder? Ich verstehe nicht, warum sich nichts tut. Gott, ich verstehe dich nicht. Das Warten kommt uns in diesen Momenten sowas von sinnlos vor. Wie so ein schwarzes Loch. Was macht Warten mit uns? Wenn du frisch zum Glauben kommst, dann bist du on fire. Und im Laufe der Zeit, ja, dann ist es so, ja, da kommt dann vielleicht die eine oder andere Wartesituation. Ja, und du weißt immer noch, ja, ey, Gott ist allmächtig, Gott kann alles. Und Gott ist da. Und irgendwann kommt vielleicht mal eine Situation, muss ich jetzt mal kurz das Glas hier hochheben, kleinen Moment. Die ist so herausfordernd, dass es diese Flamme in dir, diese Zuversicht und diese Hoffnung erlischt. Und in diesen Momenten, da brauchst du Menschen um dich herum. Da brauchst du vielleicht ja, Propheten, Männer und Frauen um dich herum, die dich mittragen. Die mit für dich beten, die an deiner Seite sind, die für dich mitglauben. Die dieses Feuer wieder in dir entzünden. Vielen Dank, Janis. Während du wartest, da strengst du dich mal vielleicht einfach an und es funktioniert einfach gar nicht. Und es kommt dir so sinnlos vor. Und Gott hat zu seinem Volk immer wieder Propheten geschickt, um ihnen Perspektive zu schenken, um ihnen Hoffnung zu schenken, um ihnen Hoffnung zu geben. Zu sagen, hey, gib nicht auf, bleib dran, halte an Gottes Verheißungen fest. Und das, was ich euch gerade gezeigt habe, by the way, das ist auch der Grund, warum du als Christ nicht alleine leben kannst. Du brauchst Menschen um dich herum, die an deiner Seite stehen, die dir den Arm um die Schulter legen, die für dich beten und dir sagen, hey, ich gehe mit dir mit. Gib nicht auf. Wir haben heute den ersten Advent und die Weihnachtszeit ist ja auch eine Zeit, die uns mit hineinnimmt in dieses Warten des Volkes Gottes auf die Geburt von Jesus. Sie haben Hunderte, sie haben Tausende von Jahren gewartet, dass sich die Verheißung des Messias erfüllt. Und oft war es so, dass die Leute aus dem Volk nicht mehr geglaubt haben, dass überhaupt irgendwas passiert. Dass Gott dieses Wunder tut. Und in Matthäus 1, da lesen wir diese Verheißung von Weihnachten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Jesus nennen. Das heißt, der Herr rettet. Denn er wird die Menschen seines Volkes von ihren Sünden befreien. Dies alles geschah, damit sich erfüllte, was der Herr durch seinen Propheten vorausgesagt hatte. Die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Den wird man Immanuel nennen. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Ja, wenn wir an Weihnachten denken und wenn wir Weihnachten Jesus feiern, dann lesen wir das und wir freuen uns darüber. Hier, wir machen Party für Jesus, so wie wir es heute gesungen haben. Aber wir verlieren oft den Blick, dass es Generationen gab, Männer und Frauen, die darauf gewartet haben. Sie waren in einer Warteschleife. Sie haben nicht mal im Ansatz gesehen, dass das passiert. Für manche von ihnen schien es manchmal so, dass Gott seine Verheißung vergessen hätte. Aber er erfüllte sie in einer Art, die unvorstellbar war. Jesus wurde nicht in einem Schloss geboren, sondern als hilfloses Kind in einer Krippe. Und er erlöste uns, indem er am Kreuz für uns starb. Gott stand zu seiner Verheißung und Gott tut es immer noch. Gott steht zu seinen Verheißungen, Gott steht zu seinen Versprechen. Und das ist mein erster Punkt. Während du wartest, arbeitet Gott. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Arzttermin, das war im September. Und normalerweise plane ich mir eigentlich nur schon ein bisschen Pufferzeiten ein. Aber ich muss auch zugeben, ich bin verwöhnt. Also wenn ich zum Arzt gehe, normalerweise dauert das auch nicht mehr so lang. Ich gehe da rein und dann nach einer halben Stunde bin ich ja meistens draußen. Und diesmal war es eben nicht so. Ich saß im Wartezimmer und ich habe dann immer so ein bisschen auf die Uhr geguckt, wann jemand aufgerufen wurde und ich dachte, na gut, vielleicht kann ich das so hochrechnen. Also vielleicht, wenn ich jetzt das einfach mal multipliziere, so die Zeit, okay, so viel sind noch da und so lange haben die gewartet, dann kann ich mir vielleicht ausrechnen, wie lange das Warten noch dauert. Dann kam ich irgendwie so, na gut, vielleicht dauert es eine Stunde. Das Blöde war, nach einer Stunde saß ich immer noch da. Und außer mir saßen noch mehr Leute da. Und ich habe immer mal so aus dem Fenster rausgeschaut und beobachtet, hey, wie geht denn eigentlich alles raus? Oder gehen die gar nicht raus? Ich war einfach lost. Und so geht es uns manchmal, wir sind lost, weil wir nicht keine Ahnung haben, wie lange das Warten dauert. Diese Ungewissheit zu ertragen, das ist unerträglich. Und ich frage, hey, wie lange muss ich eigentlich noch warten? Gott, wie lange muss ich noch warten? Wie lange muss ich noch warten, bis du eingreifst? Kennst du das? Dass Gott dir nicht sagt, morgen werde ich das Wunder tun. Oder nächste Woche. Oder in einem Monat. Sondern Gott sagt, vertraue, dass ich im Verborgenen arbeite. Glaube, dass ich dein Schreien höre. Und ich möchte mit euch die Frage anschauen, was hat Gott gemacht, während sein Volk gewartet hat? Und dazu möchte ich mit euch ganz an den Anfang der Bibel gehen. Hast du gewusst, dass die Verheißung des Messias schon ganz am Anfang der Bibel steht? Schon lange vor Weihnachten, direkt nach dem Sündenfall, hat Gott verheißen, dass einer kommen würde, der den Kopf des Satans zertreten und das Böse besiegen würde. In 1. Mose 3, 15, da heißt es, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wenn wir das genau anschauen, dann steht da ihrem Samen, also dem Samen einer Frau. Das ist doch irgendwie strange, oder? Also normalerweise ist immer die Rede vom Samen eines Mannes. Aber es wird hier nicht der Same von einem Mann sein. Mit anderen Worten, nicht ein menschlicher Same, denn niemand ist perfekt. Jeder von uns hat Fehler und Sünde in unserem Leben. Und Sünde kann nur vergeben werden durch ein perfektes Lamm. Es braucht halt diesen Samen, es braucht einen Samen vom Himmel. Und Maria wurde schwanger durch den Heiligen Geist, durch ein Wunder. Und was ich auch so krass finde in diesem Vers, wir sehen in dieser Verheißung, der Teufel wird in deinem Leben nie, er wird nie das letzte Wort haben. Gott hat immer das letzte Wort. Dann in Jesaja, 700 Jahre vor Christus. Da lesen wir, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt Gott mit uns. Wieder eine Verheißung. Und ich möchte euch ermutigen, hey, lest Bibel. Im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, da finden wir roundabout 300 Verheißungen von Jesus. 300. Ist das nicht krass? Und 400 Jahre bevor Jesus geboren wurde, die Zeit zwischen Malachi und Matthäus, da war Stille. Das war eine Zeit, da war einfach Stille. Nichts passierte. Keine Botschaft. Kein Prophet. Keine Antwort von Gott. Niemand kam, geschweige denn der Messias. Das Volk Gottes hing in einer Warteschleife. Sie hatten vieles zu erdulden. Viele von ihnen ließen ihr Leben im Kampf für ihren Glauben gegen ihre Unterdrücker. Sie hingen in dieser Warteschleife irgendwie fest. Davor hatte Gott wenigstens Propheten geschickt. Sie haben wenigstens erlebt, hey, Gott ist da. Sie haben erlebt, dass Gott zu ihnen spricht durch die Propheten. Aber jetzt passierte irgendwie nichts. Es schien so, als hätte Gott sein Volk vergessen. Niemand antwortete. Und hey, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Gott nicht antwortet. Als wenn du feststeckst in der Warteschleife und Gott antwortet nicht. Aber während dieser Zeit, während sie gewartet haben, hat Gott gearbeitet. Im Verborgenen hat Gott Dinge bewirkt, sodass sich das Evangelium in die ganze Welt verbreiten konnte. In Galater 4, da heißt es, doch als der festgesetzte Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und uns als seine Kinder anzunehmen. Und weil ihr seine Kinder geworden seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz gegeben, sodass ihr zu Gott nun lieber Vater sagen könnt. Im Griechischen, da steht für diesen Ausdruck festgesetzte Zeit, steht das Wort plenora chrono und das meint, als die Zeit erfüllt war. Paulus drückt damit aus, Gott hat die Zeit der Versklavung, die Zeit des Gesetzes zu einem Ende geführt und es war alles vorbereitet. Es war alles vorbereitet, es war der perfekte Zeitpunkt. Gott sandte seinen Sohn wozu? Um uns durch Jesus freizukaufen und uns als seine Kinder anzunehmen. Das ist die Bedeutung von Weihnachten. Und lass uns das nicht aus dem Blick verlieren, jetzt in dieser Adventszeit, in diesem Erwarten von Jesus, in diesem Erwarten dieses Feiern, was Jesus für uns getan hat. Gott hat das perfekte Timing. Wir sehen aber nicht immer im Hintergrund, was passiert. Unser Horizont reicht nicht aus, um das ganze Bild zu sehen. Aber Gott ist am Arbeiten und wenn sich seine Verheißungen erfüllen, dann sprengen sie alle unsere Vorstellungskraft. Lass uns 5 Punkte anschauen, was Gott in den 400 Jahren Stille im Hintergrund bewirkt hat, während sein Volk gewartet hat.
Als erstes ließ Gott im 4. Jahrhundert vor Christus Alexander den Großen die ganze Welt in 12 Jahren erobern. Damit verbunden wurde Griechisch zur Weltsprache und jeder Erdenbewohner verstand und sprach zumindest ein wenig Griechisch. Als zweites sorgte Gott dafür, dass das Alte Testament, das ursprünglich in Hebräisch verfasst worden war, ins Griechische übersetzt wurde. Die ganzen Geschichten, alle Prophezeiungen über den Messias waren ab 280 vor Christus in der Sprache erhältlich, die jeder verstand. Als drittes wurde an den Schulen im Griechischen Reich die Methode von Sokrates angewandt, eine neue Methode, um zu lernen. Anstatt dem Lehrer nur zuzuhören, wurden die Schüler aufgefordert, Fragen zu stellen. Zum ersten Mal lernten die Menschen nicht nur durchs Hören, sondern durch aktives Fragen. Im vierten Akt eroberten im Jahr 63 vor Christus die Römer das gesamte griechische Reich. Darauf folgte eine ungewöhnliche Zeit des Friedens, in der die Römer Zeit fanden für Straßenbau und nie zuvor gesehene Transportsysteme, anstatt Krieg zu führen. Und als fünftes lebten Juden in dieser ganzen Zeit in der Diaspora. Es war ihnen verboten, in Jerusalem und im Heiligen Land zu leben. Vielmehr wurden sie überall auf der ganzen Welt angesiedelt und lebten nun überall verteilt im Römischen Reich. Wenn wir jetzt all diese Punkte zusammenzählen, dann sehen wir das Warum hinter all dem Warten. Wo bist du, Gott? Was machst du? In dieser Zeit, wo sich jeder gefragt hat, was Gott eigentlich so macht, in diesen 400 Jahren der Stille, konnte plötzlich jeder die Bibel lesen in einer Sprache, die er verstand. Zum ersten Mal war es den Menschen nicht nur erlaubt, Fragen zu stellen, sondern sie wurden sogar aufgefordert, Fragen zu stellen an Gott, dessen Antwort darin bestand, den Menschen seinen Sohn Jesus Christus zu schicken. Zum ersten Mal in der Geschichte konnte die gute Nachricht von einem Retter dank einer einheitlichen Sprache, dank Straßen- und Transportsystemen und dank den überall verteilten Juden durch die ganze Welt reisen. In anderen Worten, während Gottes Volk wartete, war Gott immer noch mächtig am Werken.
Hey, ist das nicht krass? Ist das nicht mega ermutigend? Ich finde das so mega stark. Während diesen vier Jahrhunderten, da sind Dinge passiert, die so entscheidend sind, wo wir die Auswirkungen heute erleben. Das Thema ist, wir sehen eben diese Zusammenhänge, wenn wir sie denn überhaupt erkennen, erst im Nachhinein. Aber nicht in der Zeit des Wartens. Es war im Jahr 2008, da hat Mike von Gott zwei Orte aufs Herz bekommen. Der eine Ort, der war Balingen. Und in Balingen sind wir 2013 sind wir mit dem ICF an den Start gegangen. Und wir haben letztes Jahr unser Big Ten, 10 Jahre Balingen, durften wir feiern. Ich fand das mega stark. Und heute am 1. Dezember, der zweite Ort, den der Mike auf dem Herz hatte, war Münsing. Das war 2008. Und heute durften wir in Münsing den Start von Münsing einfach feiern. Mit fast 100 Leuten. Hey, gebt einfach mal, das ist einfach ein Riesenapplaus an Gott. Wie krass ist das, oder? Es sind manchmal so Warteschleifen, wo wir nicht wissen, hey, was passiert. Und vielleicht fühlst du dich gerade so. Und ich will dir sagen, gib nicht auf. Ich will dir sagen, hey, wenn du gerade in so einer Warteschleife steckst, hey, Gott ignoriert dich nicht. Gott sieht dich. Gott ist in deinem Leben am Wirken. Er kommt in deinem Leben nicht zu spät. Der zweite Punkt, in den ich dich mit hineinnehmen möchte, ist, bevor Gott etwas für dich tut, tut er etwas in dir. Warten kann man ja auf völlig unterschiedliche Art und Weise. Also man kann sich einfach hinsetzen und kann Däumchen drehen. Man kann sich auf seinen Lieblingssessel setzen und einfach sagen, okay, ich warte jetzt einfach mal ab, was passiert. Das wäre so das passivste Warten, so irgendwie ja, gar nichts zu tun, die Füße hochzulegen. Und ein anderer, der lenkt sich ab. Der tut alles Mögliche. Flüchtet sich vielleicht in Social Media, flüchtet sich vielleicht in Extremsport, was auch immer. Einfach um dieses Warten irgendwo auch auszublenden. Es warten und so auch, naja, ich will es eigentlich gar nicht wahrnehmen. Bei mir ist es so, dass ich an meiner Form, wie ich warte, an meiner Art und Weise, wie ich warte, zeigt sich oft auch, ja, wie gut meine Beziehung zu Gott gerade ist. Oder ob der Fokus einfach auf mich gerichtet ist. Ob ich anfange, mich um mich selbst zu drehen. Weil wenn ich mich gerade so um mich selbst drehe, dann nerven mich die kleinsten Dinge. Die Kaffeemaschine, die gerade sagt, Wasser ist aus, Trester leeren, Kaffeebohnen sind alle, entkalken. Mich nervt, wenn der Drucker nicht druckt. Wenn das WLAN nicht schnell genug ist. Das sind alles Dinge, die mich dann einfach brutal stressen. Was passiert dann, wenn der Fokus so auf mich gerichtet ist? Ich fange an, um mich selber zu drehen. Wenn mein Fokus auf Gott gerichtet ist, bekomme ich einen anderen Blickwinkel. Ich nehme Menschen in meinem Umfeld wahr, die gerade irgendwo vielleicht in Not sind. Ich nehme Menschen wahr, die gerade irgendwie mit irgendwas kämpfen, die Unterstützung brauchen. Mir werden Situationen bewusst, wo ich einfach merke, hey, ich brauche einfach Weisheit von Gott. Es gibt Lebensphasen, die fühlen sich manchmal auf der einen Art so an wie so eine Dauerschleife des Wartens. Und gleichzeitig fühlen wir uns mega gestresst. Und das ist dann so, wie ich gerade beschrieben habe. Die kleinsten Dinge bringen uns ins Rotieren. Wir sind auf uns fokussiert und wir fragen uns, wann hört das auf? Ich sehe den Sinn einfach nicht dahinter. Und manchmal sind das Phasen, in denen Dinge an die Oberfläche kommen, Dinge, wo Gott in uns, wo Gott an deinem und meinem Herzen arbeiten möchte. Ein gutes Beispiel hier ist Josef. Josef saß viele Jahre unschuldig im Gefängnis, weil eine Frau mit ihm schlafen wollte und er Nein gesagt hatte. Er war unschuldig. Er saß fest. Aber Josef hat eine Begabung und dieser Begabung war er sich auch bewusst. Wir lesen in 1. Mose 40, da sagt Josef: Ich sage dir, was der Traum bedeutet, entgegnete Josef. Die drei Ranken bedeuten 3 Tage. Innerhalb von 3 Tagen wird der Pharao dich aus dem Gefängnis holen lassen und dich wieder in eine Stellung als obersten Mundschenk einsetzen. Er spricht dazu dem Mundschenk. Und dann sagt er weiter: Denk an mich, wenn es dir wieder gut geht. Erzähl dem Pharao von mir, bitte ihn, mich hier herauszuholen. Denn ich wurde aus meiner Heimat, dem Land der Hebräer, entführt und jetzt sitze ich hier im Gefängnis, obwohl ich nichts Unrechtes getan habe. Habt ihr was gemerkt? Denk an mich. Erzähl von mir. Bitte ihn, mich hier herauszuholen. Es geht um mir, mich, ich, mein. Gott wollte, dass Josef die Nummer 2 in Ägypten wird. Dass er neben dem Pharao Ägypten mitregiert. Aber Josef war noch nicht so weit. Der Fokus war nur auf ihm selbst. Er drehte sich um sich selbst. Und die Jahre im Gefängnis waren die Wartezone für Josef, in der Gott in ihm am Arbeiten war und sein Herz verändert hatte. 13 Jahre dauerte es, bis Josef verstanden hatte, hey, es geht nicht um mich. Bis ihm klar wurde, alles, was ich bin, alles, was ich habe, kommt von Gott. Ich bin zu 100% abhängig von ihm. Nach dieser Zeit hatte der Pharao einen Traum und Josef wurde gerufen, um ihm diesen Traum zu deuten. Und achtet mal jetzt drauf, was Josef zum Pharao sagt. In 1. Mose 41, da lesen wir, beide Träume bedeuten dasselbe, erklärte Josef. Gott sagt dir, was er vorhat. Gott lässt dich wissen, was er tun will. Gott hat Josef in dieser Zeit vorbereitet auf die Zeit, in der er ihn einsetzen wollte. Und deswegen, wenn du wartest, dann warte aktiv. Das heißt, erwarte, dass Gott dich vorbereitet. Erwarte, dass Gott Wunder in deinem Leben bewirken wird. Bleib dran. Halte an Gott fest. Gib nicht auf. In Galater 6, Vers 9, da fordert Paulus uns auf. Und ich finde das so ein mega Vers. Und ich finde das einfach, dass wir uns das immer wieder vor Augen halten, was Paulus da auch sagt. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Ich lese es nochmal, weil ich es so much entscheidend und wichtig finde. Lasst uns also nicht müde werden, Gutes zu tun. Es wird eine Zeit kommen, in der wir eine reiche Ernte einbringen. Wir dürfen nur nicht vorher aufgeben. Werde nicht passiv. Gib nicht auf in deinem Leben. Gib nicht auf. Gott arbeitet im Hintergrund, auch wenn du es vielleicht nicht siehst. Auch wenn du es vielleicht nicht erkennst. Auch wenn du Gott vielleicht gerade nicht fühlst. Wenn du meinst, ey, ich bin alleine. Gott ignoriert dich nicht. Er sieht dich, er hört dich. Hoffe auf ihn. Ich will an den Schluss der Message, will ich Verse aus dem Psalm 40 stellen. Psalm Davids. Und David schreibt hier: Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn. Und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Glücklich ist der, der auf den Herrn vertraut und nicht den Stolzen und den Lügnern glaubt. Herr, mein Gott, du hast so viele wunderbare Taten getan und deine Vorhaben sind so zahlreich. Du bist mit niemandem zu vergleichen. Wenn ich versuchen wollte, all deine wunderbaren Taten aufzuzählen, würde ich kein Ende finden. Du hast keine Freude an Opfern und Gaben. Aber du hast mir die Ohren geöffnet und ich erkenne, dass du keine Brand- und Sündopfer willst. Da sprach ich, sieh her, ich bin gekommen und das steht in deinem Buch über mich geschrieben. Ich will deinen Willen gerne tun, mein Gott. Denn dein Gesetz ist tief in mein Herz geschrieben. Ich will deinen Willen tun, nicht meinen Wille. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Nicht mein Reich komme, dein Reich komme. Gott, du hast das perfekte Timing. Und du bist der, der uns aus Matsch und Schlamm rausholt. Du hörst unser Schreien, du hörst unsere Verzweiflung. Aber du bist, der unseren Füßen festen Halt gibt. Und du bist es, der uns ein neues Lied in unseren Mund legt. Wer sonst? Wer sonst würde das, könnte das tun? Wo ist so ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und der lässt die Schuld seines Volkes, der selber auf diese Welt kommt, der sich selber hingibt für dich und mich? Vater, und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass auch wenn wir es nicht sehen, dass du arbeitest, dass du uns vorbereitest, dass du Gedanken der Liebe und des Friedens für uns hast und über uns hast. Und wir wollen dir wirklich ein neues Lied singen. Denn wer sonst ist würdig, wer sonst ist heilig?
Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.